Liebe Geschwister und Freunde, heute Abend haben wir kein herrliches Thema. Vielleicht haben Sie es in der Zeitung gelesen, was das Thema ist. Vielleicht haben Sie das Thema auch nicht gewusst und haben gedacht, der Heinz Schumacher, der wird schon irgendwas Herrliches wieder bringen. Ist ja Schriftleiter von Gnade und Herrlichkeit. Da wird er entweder über die Gnade oder über die Herrlichkeit sprechen. Heute Abend habe ich gar kein herrliches Thema. Das Thema heute Abend ist Sünde. Darf man darüber auch sprechen? Muss ich mich vielleicht entschuldigen, dass ich kein herrliches Thema habe? Am Anfang dieses Jahres habe ich auf einer Bibelfreizeit, die den Römerbrief zum Thema hatte, zwei Dienste gehabt. Und dadurch bin ich auch zu dieser Thematik gekommen. Das erste Thema war der Themenkreis Sünde nach dem Römerbrief und das zweite war Rechtfertigung nach dem Römerbrief. Und im Reisedienst kann man sich an verschiedenen Orten wiederholen. Ich habe mir ernst die Frage vorgelegt, kannst du das den Leuten zumuten? Sünde. Es soll ja Verkündiger geben, die dieses Thema meiden und die vielleicht sogar stolz drauf sind. In meiner Verkündigung kommt das Wort nicht mehr vor. Die können sich aber nicht auf die Bibel berufen. Denn in der Bibel nimmt das Thema einen breiten Raum ein. Nein, ich müsste mich entschuldigen, wenn ich hier nie von Sünde reden würde. Vielleicht habe ich zu wenig darüber geredet in den vergangenen Jahren. Die Sünde und ihre Folgen. Es liegt mir daran, aufzuzeigen, dass die Sünde nicht, vor allem grobe Sünde, nicht so plötzlich unversehens vom Himmel fällt. Den Menschen völlig unerwartet überrumpelt, sondern dass die Sünde immer eine geheime Vorgeschichte hat und es fängt ganz harmlos an mit der Sünde. Bevor ich das von Römer 1 her zeige, möchte ich es noch von zwei anderen Schriftstellen her zeigen, wie es mit der Sünde so ganz harmlos beginnt. Aber lassen Sie mich erst einmal ein Jesuswort an den Anfang stellen. In den Abschiedsreden hat der Herr gesagt, vor Pfingsten, wie der Geist, den er senden würde, wirken würde. Wie setzt der Heilige Geist die Schwerpunkte? Woran erkennt man gesundes Geisteswirken? Der Herr Jesus sagt in Johannes 16 etwas darüber. Wie wirkt der Heilige Geist an der Welt? Und darauf gibt er eine dreifache Antwort. Und dann, wie wirkt der Heilige Geist an denen, die Jesus gehören? Und auch darauf eine dreifache Antwort. Johannes 16, dort sagt der Herr in Vers 8 von dem Heiligen Geist, den er senden würde. Johannes 16, Vers 8, und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Nehmen wir das mal mit, das ist sehr wichtig. Das sind die ersten drei Schwerpunkte, die der Heilige Geist setzt. So wirkt und arbeitet der Heilige Geist. Sünde, Gerechtigkeit, Gericht. Dann sagt der Herr noch einmal ein Dreifaches in Vers 13, wie der Geist nun wirkt an den Seinen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was irgend er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Noch einmal ein Dreifaches. Er wird euch in die ganze Wahrheit führen. Denn in seinen Erdentagen hat Jesus noch nicht alles sagen können, was den ganzen Plan Gottes betrifft. Er sagt es ja selber, Johannes 16, Vers 12, am Ende seiner Erdenwirksamkeit. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Aber der Geist, wenn er gekommen ist, dann wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Dann wird er das sagen, was ich jetzt auf Erden im Fleisch noch nicht sagen kann. Also er wird euch in die ganze Wahrheit führen, er wird das Kommende verkünden und er wird mich verherrlichen. Zweimal drei Stücke. Ich empfehle, das sich mal gut zu merken. Wir wollen ja unter Gottes Wort auch immer etwas lernen. Nehmen Sie sich in Nacht, ich stamme von einem Schulmeister ab und gebe immer etwas Hausaufgaben. Also erste Aufgabe mal heute Abend, diese zweimal drei Stücke, wenn es geht, sich merken. Und wenn wir nur das erste und das letzte dieser sechs Stücke nehmen, das ist sehr wichtig. Daran können Sie echtes, gesundes Geisteswirken von falschem unterscheiden. Gibt es auch ein falsches sich berufen auf den Heiligen Geist? Ich will auf keinen Kreis, keine Organisation, auf niemand mit dem Finger zeigen. Ich bin froh, wenn man mich nicht einen Sektierer schimpft, aber es gibt doch wohl Kreise, wo man in ungesunder Weise Lehren über den Heiligen Geist verbreitet. Und wenn wir uns von diesen zweimal drei Stücken, das erste und das sechste, einmal näher ansehen, dann können wir sehr gut gesundes Geisteswirken von ungesundem unterscheiden. Der Heilige Geist überführt als erstes von Sünde. Das ist bei ihm Thema Nummer eins. Echtes Geisteswirken beginnt also nicht damit, dass ich in Halleluja-Stimmung versetzt werde, dass ich gar nicht mehr richtig auf Erden bin, dass ich schwebe, sondern er redet von Sünde. Aber dabei bleibt er natürlich nicht stehen. Dann redet er auch von der Gerechtigkeit und das ist morgen früh hier mein Thema. Dann redet er auch weiter über die Therapie. Bei jedem Arzt kommt erst die Diagnose und dann die Therapie. So redet der Heilige Geist erst über die Sündenkrankheit und dann über die Heilung, Rechtfertigung. Also er beginnt mit dem Reden von Sünde, wo man das nicht tut, wo man nur Halleluja-Stimmung erzeugen will. Da frage ich mich, ist hier echtes Geisteswirken? Und dann nehme ich noch das letzte, sechste Stück. Er wird mich verherrlichen, mich. Nicht einen Menschen macht er groß, nicht eine Kirche, nicht eine Organisation, nicht einmal sich selber. Der Heilige Geist tritt zurück hinter Jesus und macht Jesus groß, Jesus macht den Vater groß. Wo man also ständig nur immer redet vom Heiligen Geist. Der Geist hat gesagt, der Geist hat mir geoffenbart, der Geist will, der Geist hat gesagt. Viel mehr als man redet von Jesus, viel mehr als von Kreuz und Auferstehung und Wiederkunft, da ist gerade nicht echtes Geisteswirken. Denn wo der Geist in gesunder Weise wirkt, da weist er auf Jesum hin. So viel zur Einleitung. Ich habe vor Jahren einmal in der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit fortlaufend über den Römerbrief geschrieben. Das erschien auch als Buch, ist aber vergriffen. Glaubensgerechtigkeit und Geistesherrlichkeit ist der Titel. Und dann waren mir diese Jesusworte der Schlüssel zum Römerbrief. Dann habe ich festgestellt, genauso ist ja der Römerbrief aufgebaut. Da redet ja Paulus im ersten großen Themenkreis des Römerbriefes, Kapitel 1 und 2, wovon? Von der Sünde. Römer 1 von der Sünde der Welt, Römer 2 von der Sünde der heuchlerischen pharisäischen Frommen. Für Römer 2 habe ich leider heute Abend keine Zeit, vielleicht kommt das ein andermal dran. Also, erstes großes Thema des Römerbriefes, Sünde. Der Heilige Geist hat sich, als er dem Paulus diesen Römerbrief schenkte, genau an die Reihenfolge und an die Schwerpunktsetzung und Schwerpunktreihenfolge gehalten, die der Herr Jesus hier in Johannes 16, 8 bis 14 niedergelegt hat. Er redet zuerst von der Sünde und dann redet er im Römerbrief von der Rechtfertigung, von der Gerechtigkeit Gottes. Römer 3. Und 4 und die Folgen davon in Römer 5. Dann redet er vom Gericht über den alten Menschen, Römer 6 und 7. Dann führt er in die ganze Wahrheit, Römer 8. Dann verkündet er das Kommende, etwa was Israel betrifft, Römer 11. Und auch schon in Römer 8 verkündet er das Kommende. Und dann praktische Jesusverherrlichung, Römer 12 bis 16. Die Sünde und ihre Folgen. Ich möchte also, bevor ich zu Römer 1 komme, noch zwei andere Zusammenhänge vorschalten. Und da wird jedes Mal deutlich, dass die Sünde eine Entwicklungsgeschichte hat und es fängt ganz harmlos an. Jakobus 1, 13 bis 15. Jakobus 1, 13 bis 15. Da wird diese Entwicklungsgeschichte der Sünde gezeigt. Das ist ja wie das Werden eines Embryos. Das ist ja wie der Weg von Zeugung bis hin zur Geburt. So geschieht da ein Werden, ein zunächst vielleicht verborgenes Werden, bis es offenbar wird. Jakobus 1, 13 bis 15, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen und selbst versucht er niemand. Er prüft, er erprobt, das tut er allerdings. Wenn es in 1. Mose 22 heißt, Gott versuchte den Abraham, dann stellte er ihn auf die Probe, prüfte ihn, testete ihn. Aber niemals versucht Gott mit der Zielsetzung, der soll fallen. Das macht der Teufel. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das ist eine Werdegeschichte. Und ich erinnere mich, dass vor vielen Jahren, ich glaube in unserer Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit, einmal ein Bruder geschrieben hat über dieses Jakobuswort. Ich habe es irgendwo gelesen, wahrscheinlich vor circa 25 Jahren in Gnade und Herrlichkeit. Und dieser Bruder führte aus, das, was hier gesagt wird, Jakobus 1, Vers 14, er wird von seiner eigenen Lust fortgezogen und gelockt. Das könne man auch etwas anders übersetzen. Er wird herausgezogen und ihm wird dann ein Köder vor die Füße geworfen. Er wird geködert, herausgezogen und geködert. Herausgezogen aus einer festen Burg, herausgezogen aus einer festen Umfriedung. Was ist denn das wohl für eine feste Burg und was ist denn das für eine feste Umfriedung, aus der man herausgezogen, herausgelockt wird? Das ist doch wohl nichts anderes als unser Gott und unser Herr Jesus Christus, in dem wir sein dürfen, oder das Haus Gottes, die Gemeinde der Gläubigen. Aus einer festen Umfriedung werden wir erst einmal herausgezogen. Dann kommt einer nicht mehr regelmäßig unter das Wort. Dann hat er nicht mehr die ständige, die regelmäßige Verbindung mit dem Herrn Jesus. Dann gibt es Unordentlichkeiten im Gebetsleben, im Bibellesen, im Versammlungs- oder Gottesdienstbesuch. So harmlos fängt das mit der Sünde an. Und dann wird er geködert und in dem Moment, wo der Wille, der Lust, das Ja gibt, da ist die Zeugung da und dann ist eine verborgene Werdegeschichte, bis es schließlich zu einer Geburt kommt und dann reift das aus und vollendet sich und das Endergebnis heißt in jedem Falle Todeswesen. Also dieser Jakobus-Text ist sehr wichtig, indem er uns zeigt, die Sünde hat eine Werdegeschichte, eine Entwicklungsgeschichte und es beginnt damit, dass wir uns herausziehen lassen. Wenn du vor der Sünde geschützt sein willst, ich meine jetzt vor allen Dingen grobe Sünde, wir sündigen wohl alle Tage noch, wir betrüben den Heiligen Geist, obwohl wir es nicht wollen. Mir hat zwar mal ein etwas zum Pfingstlichen neigender Bruder vor 20 Jahren abends im Auto fahrend gesagt, Halleluja, ich habe heute noch nicht gesündigt, aber mit sowas sollten wir bitte vorsichtig sein. Wer weiß schon um die verborgenen Motivwürzelchen, ein Ausdruck von Wolfgang Jugel. Wer weiß schon, was in Sekundenschnelle oder Bruchteilen von Sekunden an Gedanken und Vorstellungen da sind. Nein, so wollen wir lieber nicht sagen, Halleluja, ich habe heute noch nicht gesündigt. Ich glaube dir, dass du heute noch nicht im Supermarkt warst und hast was mitgehen lassen und du hast bestimmt keinen Mord begangen. Es sei denn an einer Mücke, aber nicht an einem Menschen. Dass nichts Grobes vorliegt, das glaube ich dir gerne, aber wer von uns, ich auch nicht, könnte sagen, ich habe heute noch nicht gesündigt. Mal ganz abgesehen von Verkehrssünden, da weiß ich auch nicht, ob ich heute noch nicht gesündigt habe von der Fahrt bis hierher. Ja, also es geht jetzt natürlich hier um grobe Sünde. Wenn wir nicht wollen, dass die Sünde Macht gewinnt in unserem Leben, dass sie zur Herrschaft kommt, sie herrscht grundsätzlich nicht mehr bei Gottes Kindern, sondern die Gnade herrscht. Sie ist entthront. Sie ist noch nicht völlig beseitigt, aber sie ist entthront. Sie thront nicht mehr, sie herrscht nicht mehr, wenn wir Kinder Gottes sind. Jemand anders herrscht die Gnade. Das sagt Paulus auch im Römerbrief. Die Gnade herrscht, nicht mehr herrscht die Sünde. Die Herrschaft hat sie verloren. Auf dem Thron sitzt sie nicht mehr, wenn wir Kinder Gottes sind. Sie ist die Ausnahme und nicht die Regel. Wenn wir also nicht wollen, dass Sünde wieder in unserem Leben mächtig wird, dann achte bitte drauf, dass dem Teufel es nicht gelingt, mit seinem harmlos scheinenden Trick dich herauszulocken aus der Umfriedung, aus der Burg, aus dem Geborgensein in Jesus und der Gemeinschaft der Seinen. Das ist Punkt Nummer 1. Wenn du dich da rauslocken lässt, musst du dich nicht wundern, wenn Sündengeschichten sich entwickeln. Das war das Erste. Das Zweite steht in Hesekiel 16, 49 und 50. Hesekiel 16, 49 und 50. Da geht es um Sodom und Gomorra. Die sind uns bekannt als gräuliche Sündenstädte. Sodom und Gomorra. Wie fing denn die Sünde in Sodom an? Wieder ganz harmlos. Mit einem Wirtschaftswunder. Mit vollgefüllten Supermärkten, da gab es viel zu kaufen, wie in unseren Tagen auch bei uns. Denn die Gegend um Sodom herum war ja bekannt als eine sehr fruchtbare Gegend. Üppigkeit, Wohlstand, Reichtum. Wie fing die Sünde in Sodom an? Hesekiel 16, 49 und 50. Siehe, dies war die Missetat Sodoms, deiner Schwester, Schwesterstadt, so wird hier von Gott zu Jerusalem gesagt. Dies war die Missetat Sodoms, deiner Schwester, Hoffart, also Hochmut, Fülle von Brot und sorglose Ruhe, hatte sie mit ihren Töchtern, Tochterstädten, Vorstädten. Aber die Hand des Elenden und des Armen stärkte sie nicht, und sie waren hochmütig und verübten Gräuel vor meinem Angesicht, und ich tat sie hinweg, sobald ich es sah. In Hesekiel 16 tut Gott etwas, was wir besser nicht tun. Gott darf sich das erlauben, nämlich die Sünden verschiedener Sünder zu vergleichen, gleichsam auf die Waage zu legen und zu sagen, der oder die hat mehr gesündigt als die und die hat etwas weniger gesündigt als die. Ihr Lieben, das lassen wir besser sein. Uns wird ja gesagt, urteilt nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt. Man muss manchmal prüfen, es gibt auch Gemeindezucht, aber ein endgültiges Urteil über einen Menschen, restlos als seien wir der Richter auf dem Throne Gottes, steht uns nicht zu. Und wir sollen auch lieber nicht sagen, also die ist noch schlimmer wie die und der ist etwas besser wie der und die Gemeinde ist etwas besser wie die, da ist noch schlimmer. Vorsicht, Vorsicht, Gott kann sich das leisten. Und er vergleicht drei Städte in Hesekiel 16. Jerusalem, die Hauptstadt des Südreiches nach der Reichsteilung, Samaria, die Hauptstadt des Nordreiches und jenes untergegangene Sodom. Jerusalem, Samaria, Sodom. Wer hat am meisten gesündigt? Na, denken wir natürlich Sodom und Gomorra mit ihren lasterhaften Gräuelsünden. Nein. Wer hat am meisten gesündigt? Jerusalem, Jerusalem. Gott sagt zu Jerusalem in Hesekiel 16, verglichen mit dir, da steht ja Sodom fast noch in einem Heiligenscheine da. Du hast es ja schlimmer gemacht als sie alle. Daraus ergibt sich aber, und jetzt rede ich doch mal von Herrlichkeit, daraus ergibt sich aber im Umkehrschluss etwas Wunderbares. Wenn Jerusalem viel mehr gesündigt hat als Sodom, und nun wird Jerusalem am Ende wieder hergestellt und Jerusalem wird alles vergeben. Steht ja im letzten Vers von Hesekiel 16, Vers 63, auf dass du eingedenk seist und dich schämest und den Mund nicht mehr auftust wegen deiner Schmach, wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast, spricht der Herr, der unwandelbare Jahwe Jehova. Also die viel größere und schlimmere Sünderin, Jerusalem, bekommt einmal alles vergeben, der Bund wird erneuert, Gott nimmt sich Jerusalems an. Wenn das die viel größere Sünderin ist und Sodom hat weniger gesündigt, nicht gleich der Hälfte wie Jerusalem, ob es dann vielleicht die Gerechtigkeit Gottes erfordert, dass er die kleinere Sünderin auch wiederherstellt und dir eines Tages auch alles vergibst? Wunderbare Gedanken Gottes in Hesekiel 16 am Schluss. Und das wird ja auch ausgeführt, da können Sie lesen, die letzten 11 Verse dieses langen Kapitels, Hesekiel 16, 53 bis 63. Und um die Leute von Sodom, die Gott wiederbringt, wieder zurückkehren lässt, natürlich aus dem Totenreich, woanders sind die nicht zu finden. Um nun Sodom Mut zuzusprechen, um diesen Leuten zu sagen, für euch gibt es auch noch Gnade. Da benutzt er als Trösterin ausgerechnet die noch schlimmere Sünderin Jerusalem. Du sollst nach Sodom gehen, du sollst sie trösten, steht in Vers 54 in Ezekiel 16. Wunderbare Gedanken Gottes. Der Herr Jesus deutet das ja auch in Matthäus 11 wenigstens leise an. Es wird einmal dem Sodomer Lande erträglich hergehen als euch. Wie erträglich? Das erfahren wir in Ezekiel 16. Aber zurück zu Sodom. Die Sünde fing ganz harmlos an. Ist denn Wohlstand Sünde? Ist es denn Sünde, dass wir nicht hungern müssen? Ist es denn Sünde, dass wir überbordende Supermärkte haben? Ich hörte in irgendeiner Kirche, da habe man sich schon überlegt, ob es nicht an der Zeit wäre, das Erntedankfest abzuschaffen. Denn eine gute Ernte sei ja heutzutage eher ein Fluch als ein Segen. Es ist ja so schon viel zu viel davon. Allem ist ja schlimm, wenn es immer noch mehr gibt. Flächenstilllegung, Flächenstilllegung. Wir leben in einer paradoxen Zeit und Welt. Und der Bauer kriegt Zuschüsse für das Land, das er nicht bebaut. Ob es das in der Industrie eines Tages auch gibt, das weiß ich nicht. Da will ich mich jeder Prophetie enthalten, ob eines Tages die Industrie wird das, was sie nicht fertigt, was kriegt. Wir leben in einer paradoxen Zeit. Von allem ist zu viel da. Schwämme, Überdüngung, Vergiftung des Bodens. Die Flüsse tragen es ins Meer. Die Nordsee wird vergiftet. Algen, Robben sterben. Ja, das gehört auch zum Thema Sünde. Aber zunächst ist ja Wohlstand nicht Sünde. Reichtum ist nicht Sünde. Dass wir nicht hungern müssen, ist nicht Sünde. Das kann aber zur Sünde werden. Fülle von Brot hatte Sodom, Vers 49. Und jetzt schauen wir uns an, was steht denn vorher und nachher nach Fülle von Brot, davor und danach. Hochmut und sorglose Ruhe. Hoffart, Fülle von Brot und sorglose Ruhe. Kurz nach dem Kriege hatten wir das Wirtschaftswunder in Deutschland und dann wurden die Kirchen und die Gemeinschaftsversammlungen wieder leerer als kurz nach dem verlorenen Krieg, wo ein Hunger nach dem Worte Gottes war. Und Bruder Adolf Heller hat einmal gesagt, Gott hat uns nach dem verlorenen Krieg noch mit einem Wirtschaftswunder gestraft. So hat sich Adolf Heller einmal ausgedrückt. Das kann eine große Not und Versuchung werden. Noch einmal, Fülle von Brot ist doch keine Sünde, ist dich ruhig satt. Du darfst aber auch mäßig leben. Wichtiger als eine Fastenkur ist vielleicht eine gleichmäßige Mäßigkeit. Ich persönlich faste eigentlich nie, wenn man viel herumreist und dann noch berufstätig ist, da kann ich nicht gut fasten, aber ich bemühe mich immer wieder mäßig zu essen, außer wenn es mal ganz gut schmeckt. Ja, also wir dürfen schon uns einer allgemeinen Mäßigkeit befleißigen. Fülle von Brot ist keine Sünde. Gedeckter Tisch, gutes Essen mit drei Gängen, lass dir's schmecken und danke Gott dafür. Aber wenn zu der Fülle von Brot, wenn zu Reichtum, Wohlstand und Überfluss Hochmut kommt und sorglose Ruhe, dann wird's gefährlich. Und das haben wir ja auch in Deutschland in den Jahren des Wirtschaftswunders erlebt, dass man etwa sagt, ah ja, das haben wir Deutschen auch verdient. Wir sind eben Kerle, wir verstehen es eben. Wir können mit der Landwirtschaft umgehen, wir können überhaupt gut umgehen mit Industrie und Technik und Boden und Rohstoffen und Landwirtschaft. Wir sind wer, wir können was, wir sind reich, das ist richtig. Ich sag's nicht gerne, aber ich habe einen Cousin, der hat einmal Folgendes gesagt, ein Vetter, die Hungernden da, da gebe ich doch keinen Pfennig. Die sollen verhungern, so schnell wie möglich sollen die verhungern da in Afrika. Denn wenn sie nicht verhungern, sagte mein Vetter, der ist Exportkaufmann, wenn ich denen Geld schicke und wenn die am Leben erhalten werden, die Hungernden, dann zeugen sie Kinder, sogar viele Kinder und dann wird das Problem ja in 30, 50 Jahren doppelt, dreifach, zehnfach so schlimm wie heute. Also ist doch besser, heute verhungern sie und sterben sofort, als dass das Problem dreifach vergrößert in 30 Jahren kommt. Es kann ja sein, dass da ein Stückchen Wahrheit drin steckt, wenn man die Sache nur mit dem Rechenstift anschaut. Aber kann ein Christ so sagen? Nie und nimmer kann ein Christ so sagen, sondern er hilft und erbarmt sich der Elenden. Das kann nicht die Haltung eines Christen sein. Freilich ist es nicht damit getan, dass man sie am Leben erhält, sondern man muss ihnen dann auch Hinweise geben, wie man lebt und wie man die Landwirtschaft macht und was ist mit der Bevölkerungsexplosion, dass man auch in diesen Problemen hilft, guten Ratschlag zu geben. Allein mit dem, was der Papst sagt, ist es da auch nicht getan. Dass man guten Rat gibt, das ist sicher auch nötig und ein Teil der Hilfe. Aber dass man einfach kaltherzig sagt, die sind selber schuld und so weiter, das mache ich keinen Finger krumm und gebe keinen Pfennig. Nein, so geht es nicht. Ich will nicht sagen gegen meinen Vetter, so denken viele. So aber geht es nicht. Das kann nicht die Haltung eines Gläubigen sein. Also, Fülle von Brot ist keine Sünde, aber der Hochmut, wir können's und die anderen sind ja selber schuld, so geht's nicht, sondern der Gläubige erbarmt sich. Ich halte jetzt keine Rede für Brot für die Welt, dass er jedem anheimgestellt, wie und wo er hilft, aber dass wir irgendwie wo zupacken, dass wir irgendwo vielleicht Spenden geben, vielleicht einen praktischen Dienst tun, vielleicht hier in der Nähe einem Alten, einem Kranken beispringen, dass wir irgendwie nicht krasse Egoisten sind und uns dann noch fromm nennen. So, und nun komme ich zu Römer 1. Auch da fängt die Sünde ganz harmlos an. Ganz harmlos, oder ist es doch nicht so harmlos, wenn man vergisst zu danken, wenn man vergisst zu loben? Denn so beginnt es mit der Sündenentwicklung in Römer 1. Jetzt lese ich einige sehr wichtige Verse von Vers 18 ab in Römer 1. Die Verse 19 und 20, die sind vielleicht ein wenig schwer zu verstehen, auch in der Elberfelder Wiedergabe. Man muss da vielleicht mehrere Bibelstellen, Bibelübersetzungen vergleichen. Lassen Sie sich nicht verdrießen. Es ist äußerst wichtig, auch gerade in der heutigen Zeit, was in Römer 1, Vers 20 steht und in dem ganzen Zusammenhang. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen, besser übersetzt, aufhalten, hemmen, niederhalten, unterdrücken. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Denn das Unsichtbare von ihm, oder Luther sagte, sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kennend ihn weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Wenn Sie Römer 1 von Vers 18 bis Vers 32 durchlesen. Ich werde nachher noch einige Verse lesen. Dann ist das wie eine Lawine. Das schwillt lawinenartig an. Das wird also immer schlimmer von Vers zu Vers. Römer 1 endet dann ja am Schluss mit einem sogenannten Lasterkatalog in den Versen 29 bis 32, wo Paulus Sünde, Sünde, eine Sünde an die andere häuft. Wie es damals im alten Rom aussah und wie es heute global und ausgereift endzeitlich noch viel schlimmer aussieht in unserer Welt. Und es fing wieder ganz harmlos an, weil man Gott nicht verherrlichte, noch ihm Dank darbrachte. Vor einigen Wochen, oder es ist jetzt schon ein Vierteljahr her, dann habe ich mich doch geschämt und entschuldigt vor meinem Gott. Da habe ich wahrhaftig das Tischgebet in einem Café nicht vergessen, mit Absicht weggelassen. Das ist ja auch unangenehm, man wandert ein wenig, wenn ich mal frei habe an einem Wochenende und wandere mal bei Liebenzell oder Kalf irgendwo im Schwarzwald herum und da wird dann auch Kaffee getrunken natürlich und Kuchen und Kaffee bestellt und da komme ich ins Gespräch mit den Leuten am Tisch. Ach, die sind auch aus dem Rheinland. Ja, das Rheinland kenne ich gut, da ist meine Mutter her und. Muss denn auch gerade Kaffee und Kuchen in dem Moment auf den Tisch kommen, wo ich gerade mit denen im Gespräch bin? Soll ich da sagen, so Schluss, ich muss jetzt erst beten und dann esse ich? Ich habe es nicht gemacht. Ich habe mich aber nachher geschämt. Ich habe mich nachher geschämt und will das nicht mehr machen. Und wenn ich Kaffee und Kuchen kalt werden lasse. Wir müssen da ein Zeugnis geben. Sonst müssen wir uns schämen vor den Moslems, die ihrem Allah auf ihre Weise ganz radikal Verehrung darbringen. Nein, wir müssen danken, wir dürfen danken, wir wollen danken. Nicht müssen, wir wollen, wir dürfen, wir sollen. Gott erwartet es. Nun, Römer 1, Vers 20 spricht nicht von der gläubigen Gemeinde. Römer 1, Vers 20 spricht vom Menschen in der Welt überhaupt. Der ganze Zusammenhang hier, Römer 1, von 18 bis 32. Die Sünde der Welt. Gott erwartet von jedem denkenden Menschen Dank und Lob. Es wird in Römer 1, Vers 20 gesagt, dass man sein Unsichtbares schauen kann. Das scheint ja ein Widerspruch zu sein. Man kann doch Unsichtbares nicht schauen, oder doch? Hier im Saal ist elektrischer Strom. Ich sehe ihn nicht, aber ich sehe es an den Wirkungen. So kann man Unsichtbares schauen an den Wirkungen. Und so können wir Gottes unsichtbares Wesen schauen an den Werken seiner Hände. In Römer 1, Vers 20 wird also gesagt, du kannst die Werke seiner Hände schauen in der Natur und da siehst du zwei Dinge von Gott. Seine ewige Kraft und seine Göttlichkeit, die werden von Erschaffung der Welt an in seinen Werken wahrgenommen. Seine Göttlichkeit und seine Kraft, nicht mehr und nicht weniger. Also nur die Außenseite Gottes, nicht das innere Wesen. Wenn ich durch eine Straße gehe und sehe das Schild Zahnarzt, Doktor sowieso, Sprechstunde von bis, dann kenne ich nicht das innere Wesen dieses Mannes, was für einen Charakter er hat, wie er sich zu seiner Frau und seinen Kindern benimmt. Aber ich weiß etwas Äußerliches, der kennt sich aus mit Zähnen und Zahnbehandlung und seine Sprechstunden sind dann und dann. So viel weiß ich von ihm. In der Natur kann ich Gottes inneres Wesen nicht erkennen. Da müssten wir ewig Rätsel raten. Was ist nun Gott für ein Gott? Soll ich sein inneres Wesen messen an der herrlichen Frühlingszeit, am schönen milden Sonnenschein oder an tobenden Herbststürmen oder an Naturgewalten, die alles zerstören? Wo soll ich das Wesen Gottes erkennen? Kann ich in der Natur nicht erkennen. Wenn ich mehr wissen will als nur sein Äußeres, dann muss ich allerdings zur Bibel greifen. Da finde ich seinen Willen als Gesetzgeber im Gesetz und dann im Evangelium finde ich seine Liebe und die Erlösung. Also es wäre falsch zu sagen, in der Natur kann man gar nichts von Gott erkennen und es wäre falsch zu sagen, in der Natur, da kann ich Gott erkennen. Nein, nur ein Stück, nur die Außenseite. Seine ewige Kraft und seine Göttlichkeit, dass da ein Gott ist. Ich habe hier eine Uhr und die hat sich nicht selber gemacht. Dieser Saal, dieses Haus, das hat sich nicht selber gemacht von selber. Ich las in einem Buch von Werner Gitt, der Pfarrer Kochlovius habe ein Schülerexperiment durchgeführt und habe drei Fragen vorgelegt. Erstens, ein schönes Auto, ein Golf Diesel oder ein Mercedes oder was immer es sei. Meint ihr, dieses Auto habe sich aus den einzelnen Bestandteilen von selber im Laufe der Zeit zusammengesetzt? Schallendes Gelächter, niemals. Ja, falls aber nun die einzelnen Teile des Autos viel Zeit hatten, geben wir ihnen 100.000 Jahre oder 1 Million oder 1 Milliarde oder 20 Milliarden. Nein, 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 unmöglich. Zweite Frage, ein Mondlandefahrzeug samt Rakete und allem, was dazugehört, kann sich das wohl von selber bilden? Nein, nein, nein. Und wenn es sehr lange Zeit hat, auch nicht. Dritte Frage, unser Gehirn. sehr kompliziert, ganz hoch entwickelt. Ich habe ja selber gestaunt, als ich da mal las, wie viele Neuronen und Schaltverbindungen es da gibt. Erstaunlich schnell kannst du schalten. In einer Hundertstel Sekunde, da tut sich schon manches. Also benutzen wir unser Gehirn fleißiger. Einstein hat gesagt, 90% ließen wir brach liegen. Also sollten wir vielleicht doch auch mehr lernen, forschen, fragen, auch im Wort der Bibel. Das ist ja ein hochentwickelter Apparat, großartig. Seit mir das klar geworden ist, da denke ich manchmal, wenn ich alleine Auto fahre, fahr vorsichtig. Du hast einen ganz komplizierten, wertvollen Computer an Bord. Mein Gehirn. Ja, und wenn ich mehrere Leute habe, habe ich mehrere solche kostbaren Apparate mit Millionen nicht aufzuwiegen. Kommt kein Computer mit. Die Schülerfrage lautete dann von Pfarrer Kochlovius, meinen Sie, dass ich das im Laufe der Zeit von selber habe entwickeln können? Die Schüler denken eine Weile nach und sagen, ja, das ist wohl möglich. Gott erwartet von jedem denkenden Menschen den logischen Schluss. Und ein einfältiger Mensch kann diesen logischen Schluss ohne weiteres ziehen, der noch nicht von der Wissenschaft, von einer missbrauchten Wissenschaft verbildet wurde. Der kann diesen logischen Schluss ohne weiteres ziehen. Wo ein Werk ist, da ist ein Werkmeister. Wo ein Erzeugnis ist, da ist ein Planer und Hersteller. Wo eine Schöpfung ist, da ist ein Schöpfer. In dem gleichen Buch sagt Werner Gitt, das Buch hat mir zum Teil gefallen, zum Teil auch nicht, die biblische Lehre von der Schöpfung. In dem gleichen Buch sagt Werner Gitt, die Heiden in Afrika, die sind zu diesem logischen Schluss ohne weiteres fähig. Da ist der Mond, den hat jemand gemacht, da sind die Bäche, die rauschenden Flüsse, die Wälder, das hat jemand gemacht, irgendein Gott hat das gemacht. Sie kennen diesen Gott noch nicht, aber sie ziehen den logischen Schluss, selbstverständlich gibt es einen Schöpfer. Und das ist der logische Schluss, den Gott von jedem denkenden Menschen erwartet. Wo eine Schöpfung ist, da ist ein Schöpfer. Du glaubst ja wohl selber nicht, dass deine Armbanduhr von selber geworden ist. Und wieso soll denn die ganze Schöpfung, die vielfach höher kompliziert ist als eine Armbanduhr, sich selbst erschaffen haben? Das ist logisch, das ist einfach. Aber der Teufel tut in unserer heutigen Zeit, gerade in unseren Tagen heute, ich habe Bücher gelesen über diese Dinge, ich weiß es. Ich könnte es Ihnen belegen, mit mancherlei Belegstellen. Der Teufel tut in der heutigen Zeit alles, dass der Mensch nicht mehr in der Lage ist, diesen einfachen logischen Schluss zu ziehen. Wir sind aufgeklärt, wir sind fortschrittlich. Da kann man in Büchern lesen, es gibt doch Quantenphysik. Und wir haben doch Teilchenbeschleuniger bei CERN, bei Genf. Diese kleinsten Teilchen, die können wir doch inzwischen selber erzeugen mit genügend hoher Temperatur und Geschwindigkeit. Die kommen und die gehen aus dem Nichts. Also, wo brauchen wir denn da einen Schöpfer? Auf mancherlei Weise und mit mancherlei Tricks. Ich habe mich kürzlich doch noch damit beschäftigt, was man alles an die Stelle des Schöpfers setzt. Ein Supergehirn oder einen Superastroingenieur oder einen kosmischen Supergeist. Heumer von Ditfurth, dessen Bücher nicht ungefährlich sind. Wissenschaftsjournalist und Arzt. Heumer von Ditfurth stellt es sich so vor, da sind Kugelschalen, Seinsebenen und jede weiter nach außen liegende Kugelschalen umfasst alle innerliegenden Kugelschalen. Wir sind im Zentrum, aber wir sind umgeben von höheren Seinsebenen und die äußerste Kugelschale ist die äußerste Erkenntnismöglichkeit und das nennt er Jenseits oder Himmel. Das ist aber eine immanente Transzendenz. Das ist eine Welt, nicht weltübergreifende Gottheit, sondern das ist ein Stück unserer Welt, was er als Jenseits verehrt. Ein Stück unserer Welt, diesseitiges Jenseits. Supergehirn, Supergeist, Elternuniversum, Muttertuch, Singularität, Urknall, was es da alles gibt und das ging dann irgendwie von selber. Wozu braucht man da einen Schöpfer dazu? Wenn man aber genauer bohrt und nachfragt, dann wird das Problem immer nur totgeschwiegen oder zurückverlagert. Pulsierendes Universum, Unser Universum expandiert und nach so und so vielen Milliarden Jahren kontrahiert es wieder, Expansion, Kontraktion. Und wenn es dann zu einem ganz, ganz kleinen Kügelchen kontrahiert, zusammenzieht, nachdem es vorher expandiert ist, und dann tut es plötzlich einen Knall und aus dem kleinen Kügelchen geht wieder eine neue Expansion los. So alle 60 oder 100 Milliarden Jahre wiederholt sich das seit endlosen Zeiten. Schon die alten Griechen sprachen von der präexistenten Materie. Und einige haben sogar versucht, Theologen in dem 1. und 2. Jahrhundert nach Christus das mit dem Bibelglauben in Einklang zu bringen. Dann hat Gott nicht die Welt geschaffen, sondern die Materie war schon da und er hat sie bloß benutzt und gestaltet. Ja, also der Teufel tut alles. Ich will da nicht länger in Einzelheiten gehen. Der Teufel tut alles. Und dabei missbraucht er die Wissenschaft. Ich gehöre nicht zu denen, die ständig auf die Wissenschaft nur schimpfen. Wir sind sehr dankbar, dass wir die haben. Sonst könnten sie nicht Auto fahren, sonst hätten sie keinen Mediziner und Arzt und vieles, vieles nicht, dessen wir uns erfreuen. Aber man kann Wissenschaft missbrauchen. Manche Wissenschaftler überschreiten ihre Grenzen, machen Aussagen über Gott. Also der Teufel tut gerade in unseren Tagen, gerade wieder in den letzten 10, 20 Jahren mit Berufung auf Quantenphysik und Ähnliches, da tut der Teufel alles, dass wir nicht mehr zu diesem einfachen logischen Schluss fähig sind. Wo eine Schöpfung ist, da ist ein Schöpfer. Und wenn man diesen logischen Schluss nicht mehr zieht, dann denkt der Mensch, ich kann alles selber bestimmen. Selbstbestimmung, ich selber lebe mein Leben, ich will mich selber verwirklichen, Selbstverwirklichung. Weil sie ihm nicht dankten, weil sie ihn nicht lobten, weil sie keinen Wert darauf legten, Gott in Erkenntnis zu haben, heißt es hier in Römer 1, 28. Mit einem Achselzucken geht man weg über Gott oder versucht gar, ihn hinweg zu erklären. Ich könnte Ihnen da manches nennen. Paul Davies von England hat ein Buch geschrieben, Bertelsmann Verlag, Gott und die moderne Physik, haarsträubende Dinge. Ich konnte nicht anders. Ich schrieb an den Rand manchmal, du Tor, Gott und die Zeit, zu dem Thema hat er sich geäußert. Ja, also Gott und die Zeit, das ist ein schwieriges Problem. Gibt es nun einen Gott über der Zeit oder gibt es einen Gott in der Zeit? Beides geht eigentlich nicht, schreibt dieser kluge Professor aus Newcastle. Einen Gott über der Zeit, das geht nicht gut. Denn von ihm wird doch gesagt, dass er empfindet, dass er plant, dass er dem Menschen hilft. Und wenn er außerhalb der Zeit steht, dann geht das doch nicht. Aber ein Gott in der Zeit, der könnte wieder nicht allmächtig sein. Also so herum geht's nicht und so herum geht's auch nicht. Es geht einfach nicht mit einem Gott. Der hat das Einfachste des christlichen Glaubens noch nicht begriffen. Das Einfachste, weshalb wir jedes Jahr Weihnachten feiern und Karfreitag feiern, das hat er nie begriffen. Gott ist ein Gott über der Zeit, außerhalb der Zeit. Er hat sie im Anfang geschaffen, er steht über der Zeit. Und in Christus Jesus geht er ein in die Zeit. Der Gott, der über der Zeit steht, geht ein in die Zeit. Der Gott, der über der Geschichte steht, geht ein in unsere Geschichte. Das ist doch das Wunder der Weihnacht. Das ist doch das Wunder von Karfreitag. Und dieses Einfachste hat er nicht begriffen. Dann baut er falsche Alternativen auf. Gott in der Zeit, das geht nicht. Gott außerhalb der Zeit, das geht auch nicht. Also am besten, wir nehmen an, es gibt überhaupt kein Gott. Das wäre ja alles nicht so schlimm, wenn durch solche Bücher nicht Millionen von Menschen verführt würden, vielleicht deine eigenen Kinder oder Hausgenossen. Ich hoffe, dass mir solche Bücher nicht schaden, denn ich bin da äußerst kritisch und habe ständig den Rotstift in der Hand und Fragezeichen, Fragezeichen durchgestrichen, schon wieder falsch, bis ich schließlich nicht mehr konnte und schrieb, du Tor. Das ist aber noch zu wenig. Nach Römer 1 ist es nicht nur Torheit, sondern es ist Schuld. Gott fasst die Sache sehr ernst auf. Wenn man ihn hinweg erklärt, wenn man mit ihm nicht mehr rechnet, dann ist es nicht nur Dummheit und Torheit, das ist es auch. Bitte, ich habe da kein Schimpfwort an den Rand geschrieben in der Erregung des alten Menschen, sondern ich habe nur an den Rand geschrieben, was hier in der Bibel steht. In Römer 1, 21, die ihn nicht verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen. Aber nicht nur Torheit, sondern Schuld. Römer 1, Vers 20, auf dass sie ohne Entschuldigung seien. Im Allgemeinen teilen wir die Welt ein in zwei Bereiche oder die Menschheit, wir die Frommen und draußen die ungläubige Welt. Aber ich muss eigentlich sagen, von Römer 1 aus gesehen, wir sollten die ganze Welt, die Menschheit draußen, die noch nicht bekehrt sind wie wir, die sollten wir nicht so über einen Leisten schlagen, so pauschal verurteilen. Da gibt es auch Unterschiede. Das wird einmal offenbar werden im Gericht Gottes. Da gibt es doch gottesfürchtige Menschen. Es gibt in der Welt Menschen, die sind noch nicht errettet und glauben noch nicht an Jesus als ihren Herrn, aber sie sind gottesfürchtig. Sie danken für ihr Essen, gehen ab und zu in die Kirche und sagen, die Natur und die Schöpfung, die hat einen Schöpfer gemacht, und sie singen vielleicht ab und zu, nun danket alle Gott oder so etwas. Das ist immerhin schon ein Wert. Ich habe von Römer 1 aus gelernt, ihr Lieben, das ist immerhin schon etwas wert. Wir sagen zwar, und unsere Evangelisten sagen mit Recht, das langt nicht, wenn du nur an Schöpfer glaubst und an einen Gott glaubst und ihn verehrst als Schöpfer, das ist so wenig. Ja, das ist natürlich recht vom Standpunkt des Evangelisten. Schütten wir aber das Kind nicht mit dem Bade aus, es ist auch schon ein Wert, wenn jemand überhaupt nur in der heutigen Zeit den Schöpfer Gott gelten lässt und als Herrn gelten lässt, und wir wollen dann beten, dass ein solcher auch weiterkommt im Glauben. Wo das nicht geschieht, da kommt es zu einer verhängnisvollen Kettenreaktion, und das ist nun das Weitere, was wir hier dann hören in Römer 1. Es ist Torheit und Schuld, wenn man den logischen Schluss nicht mehr zieht, wo eine Schöpfung ist, da ist ein Schöpfer. Und so lebt, als gäbe es keinen Gott. Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung, ich mache, was ich will, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Es mag unzählige Sonnen und Planeten geben mit Menschheiten, die sich viel besser entwickelt haben als wir, so kann man in Büchern lesen. Wer nicht mehr mit dem lebendigen Schöpfergott und der Bibel rechnet, das hat Konsequenzen. Das hat auch Konsequenzen im Blick darauf, wie ich die Menschen ansehe. Dann ist der Mensch nicht mehr Gottes Schöpfung und Gottes Bild. Dann ist da ein Irrweg der Evolution, der besser vermieden worden wäre. Und da mag es anderswo bessere Exemplare geben, vielleicht milliardenfach bessere Menschheiten. Also was tut's, wenn diese Menschheit ausgerottet wird? Anderswo mag es was anderes geben. Dieses kalte, grausame Denken wächst auf dem Boden, dass ich keinen Schöpfer mehr anerkenne. Wo man keinen Schöpfer anerkennt, da wird das unverständige Herz verfinstert. Römer 1, 21. Und jetzt lese ich noch ein bisschen weiter. Bruder Robert Schad hat sehr oft mit großem Ernst darauf hingewiesen, dreimal steht in Römer 1 ein entsetzliches Wort. Dahingegeben, dahingegeben, dahingegeben. Oh, ihr Lieben, das ist schlimm. Das ist ein furchtbares Gericht Gottes. Wenn Gott den Spieß gewissermaßen umdreht und sagt, du legst keinen Wert drauf, mich kennenzulernen, ich bin weniger für dich als die Luft, ich bin dir völlig gleichgültig, oder du bemühst dich, mich hinweg zu erklären, nun mache ich so mit dir, nun kümmere ich mich nicht um dich, weil du dich nicht um mich kümmerst und nicht nach mir fragst, frag ich nicht nach dir, mach was du willst, du willst machen, was du willst, also mach was du willst. Steht nicht unsere Zeit und Welt weithin schon unter diesem Gericht, auch bei uns in Deutschland? Dahingegeben, dahingegeben, dahingegeben. Ihr Lieben, dann ist es besser, wenn wir es zu tun haben mit den sogenannten Heimsuchungen Gottes. Heimsuchungen. Das ist ja ein Bild, ein Wort, was in der Bibel vorkommt. Nehmen wir es mal ganz wörtlich, Heimsuchungen. Gott will uns heimsuchen durch mancherlei Nöte, durch Drangsale, durch Krankheiten, durch dies und das jenes, sucht er uns heim. Ihr Lieben, das kann schmerzlich sein, ist aber immer noch 100-mal besser, als wenn Gott sagt, mach doch, was du willst. Du willst machen, was du willst, also mach, was du willst. Da ist es viel besser, wenn er Menschen heimsucht, wenn auch auf schmerzlichem Wege. Ich lese noch ein bisschen weiter in Römer 1, und da wollen wir doch mal sehen, ob uns manches nicht sehr bekannt vorkommt im Blick auf die heutige Zeit. Unser Bruder Hans Heck hat jahrelang ein Buch verbreitet von Sichel Schmidt, wie im alten Rom. Ich weiß nicht, ob das Buch heute noch lieferbar ist. Und dort wurde ausgeführt, in unserer Welt und Zeit geht's zu wie im alten Rom. Und wie es im alten Rom zuging, das lesen wir ja hier in Römer 1. Das ist ja der Brief an die Römer. Aber ich meine, über die heutige Zeit kann man nicht schreiben wie im alten Rom, sondern schlimmer als im alten Rom. Wir haben viele technische Möglichkeiten, die Sünde zu multiplizieren, die man damals nicht hatte. Die armen Kerle hatten kein Fernsehen von 5, 6, 8 Programmen, ganz zu schweigen, kein Video und Massenmedien und dies und das. Ach, was hatten die alles nicht, was wir haben? Also ich lese noch ein wenig weiter. Was kommt nun, wenn Gott sagt, ich gebe euch dahin? Indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt oder besser vertauscht in das Gleichnis eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat sie auch Gott dahingegeben, in den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinigkeit ihrer Leiber untereinander zu schänden, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dargebracht haben als dem Schöpfer, welcher gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn sowohl ihre Weiber haben den natürlichen Gebrauch in den unnatürlichen verwandelt, als auch gleicherweise die Männer den natürlichen Gebrauch des Weibes verlassen und ihrer Wollust zueinander entbrannt sind, indem sie Männer mit Männern Schande trieben und den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfingen. Wissen Sie, dass diese Verse des Paulus, die ich gerade gelesen habe, in der heutigen Zeit viele Leute ärgern, auch sogenannte Christen und Kirchenleute ärgert das. Wie konnte dieser Paulus sowas schreiben? Es gibt eben Menschen, die sind so veranlagt und andere sind eben anders veranlagt und das müssen wir alles anerkennen und alles gutheißen. Gott hat sie dahin gegeben. Es gibt ja eine schlimme, gefährliche Seuche in unserer Zeit. Ich hörte neulich den Vortrag eines gläubigen Arztes von Stuttgart darüber, die auf einer Veranstaltung des Weißen Kreuzes gehalten hatte, sehr gut und informativ. Wie schlimm diese Seuche wird, wie viele Millionen da weggerafft werden, das wissen wir heute noch gar nicht. 4 Buchstaben, AIDS. Und da wird immer gesagt, wir müssen mit den AIDS-Kranken und den Drogenabhängigen und den und den und den Liebe, Barmherzigkeit, Hilfe. Und ich sage, ja, das ist richtig. Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Hilfe, nur eines nicht. Nur eines nicht. Das können wir von der Bibel her nicht, dass wir sagen, ja, das ist ganz richtig, mach nur so weiter, leb nur so weiter. Das können wir nicht. Dass man sagt, das ist eben eine andere Lebenshaltung. Der eine hat einen Sexualpartner, der andere hat jährlich ein Dutzend oder wie viel auch immer. Das ist eben eine andere Art zu leben. Ich habe es seinerzeit in einem Vortrag auf der Langensteinbacher Höhe im vergangenen Jahr unserer Ministerin Süßmuth angekreidet. Man darf ja auch mal offen etwas sagen, dass sie da ihre Blätter herausgab, schütze dich vor AIDS und so weiter, aber nicht ein Wort im Blick auf die Gebote Gottes. Und das in einer Partei, die sich christlich nennt. Da hätte ich doch erwartet, dass ein kurzer Hinweis wenigstens ist auf Gott und auf Gottes Gebote. Und dass wir dann nicht sagen, ja, der eine lebt so, der andere lebt eben so, das müssen wir alles anerkennen. Hilfe ja, Liebe ja, auf Gott hinweisen, auf seine Vergebung hinweisen, auf seine Gnade hinweisen. Ja, Hilfe, Verständnis, nur eines nicht, dass wir sagen, ja, das ist eben auch richtig, das ist eben nicht richtig, das ist eben Sünde. Aber bitte, wir sind nicht die Pharisäer, die mit Fingern auf die Welt zeigen, ich danke dir, oh Gott, dass ich nicht bin wie jene, sondern wir wissen doch alle, Herr, es ist nur Gnade, wenn ich nicht in dieses Dahingegebensein hineingekommen bin, wenn du mich herausgerettet hast aus dieser Welt, das ist nur Gnade. Also in keinem Fall bitte von oben herunter, sondern in tiefer Selbstdemütigung und in Traurigkeit, Herr, so ist der Mensch, so bin ich, Herr, erbarme dich. Und dann können wir helfen und dann können wir das Evangelium anbieten. Nur eines können wir nicht, zu sagen, lebt nur so, so kann man eben auch leben. Unnormalität ist Unnormalität, Krankheit ist Krankheit, Krankhaftes ist Krankhaft und Sünde ist Sünde. Das müssen wir ganz deutlich sagen, aber bitte nicht als die Pharisäer, sondern in tiefer Demut. Und nun muss ich noch kurz zu Ende lesen. Römer 1, Spiegel des alten Rom, Spiegel unserer Zeit erst recht. Und gleich wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie dahin gegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt, erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke Ohrenbläser, Verleumder, Gottverhasste, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, Eltern ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige, die, wiewohl sie Gottes gerechtes Urteil erkennen, dass die solches Tun des Todes würdig sind, es nicht allein ausüben, sondern auch Wohlgefallen an denen haben, die es tun. Das ist eine harte Botschaft, diese Botschaft hier in Römer 1. Aber lassen Sie mich noch eines dazu sagen. Gott hat da hingegeben. Aber es ist nicht sein letztes Wort. Sein letztes Wort ist es nicht. Ich glaube, das darf ich sagen, nachdem ich doch nun schon die Bibel auch seit etlichen Jahrzehnten kenne. Und nachdem ich den Römerbrief gut kenne. In dem gleichen Römerbrief steht auch etwas in Römer 11, Vers 32. Er hat sie alle eingeschlossen in die Widerspenstigkeit, auf dass er sich aller erbarme. Gottes letztes Wort ist es nicht. Als ich irgendwo im Nordschwarzwald vor einigen Wochen über dieses Thema diente, da hat sich am Schluss noch ein Bruder angeschlossen und er hat gesagt, mir fiel dabei ein, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, den hat der Vater auch gehen lassen, laufen lassen, dahingegeben. Keine Care-Pakete hinter ihm hergeschickt oder irgendein Dienstboten, guck nach dem Sohn, guck nach dem Sohn. Geh deinen Weg, hat ihn dahingegeben. Aber sein Herz blutete und der Vater wartete, wartete und vergaß diesen Sohn nicht. Und so vergisst er auch all die nicht, sondern wartet auf ihre Heimkehr, die er zunächst dahingibt, dahingibt, dahingibt. Morgen früh will ich ja über Rechtfertigung sprechen. Falls jemand nicht da sein kann, würde ich empfehlen, dass man doch mal Römer 3 und 4 durchliest, vielleicht auch noch Römer 5, die Folgen der Rechtfertigung. Nachdem wir so viel Negatives gehört haben, möchte ich mit einem ganz und gar positiven Wort schließen, und das steht in Römer 5, Vers 20 und ist uns sicher gut bekannt. Wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Jakob Kröker hat es so übersetzt. Wo aber die Sünde ins Unermessliche gestiegen war, da hat sich die Gnade in ihrem Reichtum noch weit mächtiger erwiesen. Und Jakob Kröker hat dazu geschrieben den Satz, nicht nur wie einst aufgrund des Falles Sünde und Tod wie eine königliche Macht herrschten, weit überwältigender soll der Reichtum der Gnade zur Herrschaft gelangen durch Jesus Christus. Diese Herrschaft wird Ausdruck der Gerechtigkeit Gottes sein und ewiges Leben wirken in einer Welt, in der die Sünde ins Unermessliche gestiegen ist. Wir leben in einer Welt, in der die Sünde ins Unermessliche gestiegen ist, aber Gott ist letztlich nicht ratlos oder grausam, sondern Gott weiß, meine Gnade, die kann noch mehr. So schrecklich und tief das Sündenverderben ist, meine Gnade kann noch mehr. Das allein ist unsere Rettung und Hoffnung. Amen.